bei euch zu sein, mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu können und nicht einfach Gottesdienst feiern zu können, sondern die Gegenwart des Herrn gemeinsam zu erleben. Das ist ja immer eine wohltuende, eine angenehme und eine sehr begeisternde Angelegenheit. Vielen Dank im Lobpreisteam, dass ihr uns hineingeführt habt in diese Gegenwart des Herrn, in die Nähe des Herrn und dass wir unsere Herzen jetzt öffnen dürfen, um zu hören, wo er in unsere Herzen hineinsprechen möchte. Das Zitat am Anfang, das uns Heike gesagt hat, das leitet uns so ein bisschen in die Richtung, in die wir gehen wollen. Sie hat uns gesagt, sie hat zitiert, Lobpreis und Anbetung ist nicht das Ziel, sondern ist nur ein Teil des Weges, oder ist ein Teil des Weges. Das Ziel ist Jesus. Und das ist natürlich eine Wahrheit, keine Frage. Und vieles von unseren christlichen Aktivitäten und von unserem christlichen Dasein ist lediglich ein Stück des Weges und nicht das Ziel. Das Ziel ist Jesus. Und nicht nur das, sondern auch viel von dem, was wir so im Alltag erleben, an Freuden und auch an Leid, an Niedergeschlagensein und an ermutigt und gestärkt und auferbaut sein, ist nicht das Ziel. Und schon gar nicht das letzte Thema, schon gar nicht das Ende, sondern immer nur ein Teil des Weges, ein Teil, wohin wir gehen. Und dieses Unterwegssein, das ist das Thema heute, dieses Unterwegssein ist Bestandteil unseres Daseins als Jesu Jünger, als Nachfolger des Herrn, als solche, die mit dem Herrn unterwegs sind. Und wie gesagt, diesen Gedanken möchten wir uns heute ein bisschen nähern und ein bisschen miteinander auseinandersetzen. Dazu ein Text, ein kurzer Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Hier lässt uns Paulus so ein bisschen hineinschauen in das, was ihn bewegt, so ein bisschen in sein Herz hineinschauen. Und nicht nur das, sondern hier redet er auch von dem, was ihn motiviert, was ihn ausrichtet, was ihn begeistert und auch das, was seine Zielperspektive, die Zielperspektive seines Lebens und seines Dienstes ist. Da heißt es ab Vers 10 oder im Vers 10 zunächst mal, ja, ich möchte Jesus Christus besser kennenlernen und möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Und dann geht er weiter. Es ist absolut nicht so. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon im Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus redet von dem, was ihn motiviert, was ihn antreibt, wohin er sich ausrichtet, was seine Zielorientierung in seinem Leben ist. Jesus zu erkennen, mit Jesus vereint zu sein und möglichst eng in Verbindung mit Jesus zu stehen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst die Perspektive, die er hier im Blick hat. Wenn wir so in schwierigen Zeiten leben, in Krisenzeiten oder wenn wir das jetzt mal ein bisschen global anschauen, dann werden wir immer wieder neu daran erinnert, dass wir in einer Zeitenwende leben, dass sich Dinge verändern, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren, sondern dass Dinge so im Umbruch sind. Da werden wir ja immer mal wieder daran erinnert, wenn wir die Zeitung ausschlagen. Aber nicht nur das, sondern wir erleben ja auch in unseren eigenen Lebenssituationen, in der Gemeinde oder in einem persönlichen Bereich, dass manche Dinge zerbrechen, manche Dinge nicht so laufen, wie wir uns das erhofft, erträumt und ja, vielleicht auch geglaubt haben an manchen Stellen, erbetet haben möglicherweise, sondern dass Dinge plötzlich völlig anders laufen. Manches Mal haben wir auch das Gefühl, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Und all das hat eins gemeinsam. Da entsteht eine gewisse Unsicherheit in unserem Inneren. ein Gefühl, dass uns manches Mal sogar der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ein Gefühl, dass das, worauf wir gebaut haben, doch nicht ganz so stabil und fest ist. Und wir bleiben dann manches Mal so etwas ratlos zurück und stellen die Frage, ja und jetzt? Und jetzt die Perspektive, wie geht's jetzt weiter? Und wir möchten uns einfach so anschauen, wie unser christliches Dasein, unser Dasein als Jünger Jesu, ich sag mal, ausgestaltet ist oder die wesentlichen Grundlagen eines christlichen Daseins. Ich würde sagen, dieses Unterwegssein ist sowas wie eine DNA, eine Grundbestimmung der Nachfolge Jesu. Paulus hat es ja formuliert hier in diesem Text, den ich gerade gelesen habe. Er hat diesen Philipperbrief in einer Gefangenschaft geschrieben. Ist nicht ganz klar, in welcher Gefangenschaft. Aber in der Gefangenschaft ist ja immer der Ausgang relativ unklar. Zumindest zu damaliger Zeit. Heute mag es anders sein. Aber der konnte durchaus, und das war ja, da gab es ja viele Beispiele, konnte durchaus mit dem Tod enden, eine solche Gefangenschaft. Und das hat dem Paulus auch natürlich irgendwo tangiert. Und da sitzt er jetzt im Gefängnis, wo auch immer, egal ob in Ephesus, in Caesarea oder auch gar in Rom, das kann also durchaus sein, und schreibt diesen Satz oder schreibt diese Verse. Hinter sich hat er eine relativ lange Wegstrecke, die doch davon gekennzeichnet war, dass er Jesus erlebt hat, dass ihm Jesus begegnet ist, dass er erfahren hat, dass der Herr Wunder tut, dass er erfahren hat, dass neue Dimensionen entstehen können, neue Gemeinden gegründet wurden, viele Menschen sind zum Glauben gekommen, der Schritt nach Europa ist gelungen und. Das ist der Paulus, von dem wir hier reden. Und der schreibt jetzt aus dem Gefängnis heraus und sagt, ich habe ein Ziel, eine Perspektive, wo ich hin möchte. Ich möchte Jesus besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist mein Weg, dahin bin ich unterwegs. Jetzt haben wir dieses Thema. Ich bin unterwegs dahin. Und er sagt hier nicht, dass ich schon erreicht hätte, keineswegs, sondern ich bin noch immer, egal wie lang mein Weg schon hinter mir ist, egal wie lang der Weg schon hinter mir ist, ich bin noch immer darauf aus, dahin zu kommen. Ich bin unterwegs dahin. Und wenn wir diesen Text lesen, dann kommt schon sehr viel Emotion rüber. Da kommt schon etwas rüber, wo wir sagen, da ist Herzschlag drin. Das ist nicht irgendetwas, was halt auch so eine Rolle spielt, sondern das ist irgendwo der Kern von einem Mann Gottes, der hier unterwegs ist, der uns sagt, ich will das erreichen, Jesus mehr kennenzulernen. Und ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin nur unterwegs dahin. Dieses Kennenlernen ist nicht einfach nur eine Erfahrung mit Jesus zu machen, sondern dieses Kennenlernen bedeutet auch, schlussendlich ihn mit eigenen Augen zu sehen, mit ihm verbunden zu sein in der Ewigkeit. Diese Perspektive liegt dahinter. Und das sagt ein Mann, der Jesus ja schon gesehen hat bei seiner Bekehrung, als er vom Pferd fiel vor Damaskus. Das sagt ein Mann, der Jesus kennengelernt hat. Und er sagt, ich möchte ihn ganz anders kennenlernen, viel tiefer, viel weitergehender. Ich möchte mit ihm vereint sein. Das ist so der Motor, der diesen Mann antreibt und der auch im Gefängnis noch immer nicht stottert, der im Gefängnis noch immer treibt, immer noch diese Perspektive, ich möchte dahin kommen. Dieser Gedanke, ich bin unterwegs, wenn ich Jesus nachfolge, bin ich unterwegs. Der begegnet uns jetzt nicht nur in Anführungszeichen bei Paulus, sondern begegnet uns im Neuen Testament natürlich an ganz vielen Stellen, praktisch äußerlich, aber auch innerlich. Der Hebräerbriefschreiber formuliert es ein bisschen feiner, sage ich mal. Er sagt dort, wir haben hier im Hebräer 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist ein Text, den man immer bei der Beerdigung liest, aber gehört dort auch hin natürlich, aber nicht nur, sondern beschreibt auch unser Dasein als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu. Wir sind unterwegs von der Stadt heute in diese zukünftige, vorbereitete Stätte, wo Begegnung mit Jesus, wo sichtbare Begegnung mit Jesus stattfindet. Oder Jesus selber formuliert es im Johannesevangelium und sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich bereite den Platz vor, wo wir eine Ewigkeit miteinander zubringen werden. Auch das ist dieser Gedanke, unterwegs dahin, immer dieser Schritt unterwegs dahin. Es kennzeichnet einen jeden Jünger Jesu. Das kennzeichnet diesen Prinzip der Nachfolge Jesu. Wir sind unterwegs. Und jede Art von Sesshaftigkeit, das ist nicht jetzt äußerlich, sondern innerlich gemeint, jede Art von Sesshaftigkeit ist an dieser Stelle kontraproduktiv. Es gehört zum Nachfolger Jesu, dass er unterwegs ist, dass er in Bewegung ist, dass er Schritte nach vorne tut, dass er neues Land einnimmt, dass neue Dimensionen erreicht werden. Und zwar immer mit der Perspektive, die uns Paulus hier formuliert. Es geht nicht um mehr Aktivität. Es geht nicht um eine höhere Geschwindigkeit in der Bewegung oder sowas, sondern es geht darum, intensiver, enger, tiefer mit Jesus verbunden zu sein. Um diesen Punkt geht es hier. Und das ist letztendlich so die Zielsetzung, die Zielperspektive. Jesus hat mal selber gesagt, als er seine Jünger ausgesendet hat, nehmt keinen Ballast mit euch. Also er sagt dort, nehmt keinen Beutel mit euch und auch keinen zweiten Mantel und so. Also nehmt keinen Ballast mit euch. Alles, was Ballast ist, alles, was euch beschwert, alles, was euch an diesem Unterwegssein hindert, was verhindert, dass ihr unterwegs sein könnt, alles legt mal zur Seite. Das alles ist nicht günstig, nicht produktiv, wenn es um Nachfolge Jesu Christi geht. Natürlich steht vor allem die Frage, wohin steuern wir mit unserem Leben? Ist dieses Ziel, das Paulus hier formuliert, das ist so der Ewigkeitshorizont, den wir uns da immer mal wieder vor Augen halten müssen, ist dieses Ziel, das Paulus hier formuliert, ein Ziel, wo wir sagen könnten, ja, das ist auch mein tiefes Lebensziel als Nachfolger Jesu. Paulus beginnt hier, wenn wir den Philipperbrief von Anfang anschauen würden, beginnt hier mit diesem atemberaubenden Christus-Hymnus, wo er davon redet, wie Jesus herabgestiegen ist und den Platz an der Seite des Vaters nicht als festzuhalten, den Raub betrachtet hat, sondern herabgestiegen ist, gehorsam geworden ist bis zum Gehorsam am Kreuz. Darum hat ihn der Vater erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit beginnt Paulus diesen Brief eigentlich. Und da wird deutlich, er malt Jesus vor Augen. Mag sein, dass er ein damaliges Lied zitiert hat, aber dieses Jesus vor Augen malen, diese Gestalt des auferstandenen Christus vor den Augen eines Nachfolgers so leuchtend darzustellen, ist ein faszinierender Gedanke. Es geht um Jesus, es geht um die Begegnung mit Jesus, es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Und das schreibt dieser Paulus von Anfang an. Er geht dann weiter und sagt, und aus dieser Begegnung mit Jesus heraus seid ihr, die ihr jetzt meine Nachfolger seid, die ihr jetzt Gemeinschaft miteinander lebt. Eine andere Art von Gemeinschaft, wie sie in dieser Welt dargestellt wird, wie sie in dieser Welt geschieht. Dort ist eine heillose Gemeinschaft, ihr seid eine heilige Gemeinschaft. Dort ist eine vollkommene Gemeinschaft, ein vollkommener Umgang miteinander. Ihr seid hier ein Kontrapunkt, ein absoluter Kontrapunkt, immer ausgehend von diesem Bild, das er von Jesus her gezeichnet hat. Und dann geht er weiter und sagt, dieser Wunsch, mit Jesus vereint zu sein, mit Jesus verbunden zu sein, das treibt mich an, das motiviert mich und das begeistert mich. Und da ist für mich dann die Frage, oder taucht für mich immer wieder die Frage auf, ist dieses überschäumende Darstellen von Jesus und der Gegenwart, der Begegnung mit ihm, könnte ich das über meinem Christ sein, über meiner Nachfolge auch so schreiben? Und da muss ich sagen, also ich habe dann immer so die Ausrede, ich bin kein emotionaler Mensch, deshalb ist bei mir das alles nicht ganz so begeisterungsfähig. Aber das ist natürlich nur eine Ausrede, das ist kein Grund und schon gar keine Begründung. Ist mein Dasein als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu so faszinierend oder noch weitergehend die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Hoffnung auf das dereinst Begegnen mit dem auferstandenen Christus, wenn er wiederkommt und seine Leute, seine Gemeinde zu sich nimmt, ist das Motor für mich? Ist das wirklich etwas, was mich antreibt? Etwas, was ich als Zielperspektive in meinem Leben sehen könnte. Und da muss ich manches Mal sagen, ja, im Prinzip schon. Aber an manchen Stellen, da gibt es da durchaus noch Platz nach oben, Luft nach oben. Da, das könnte stärker ausgeprägt sein. Wisst ihr, wenn wir in Umbruchssituationen sind, wenn wir in Krisensituationen sind, egal ob global oder ob bundesweit oder ob auch im persönlichen Bereich, wenn so eine Situation eintritt, wo uns der Boden unter den Füßen, wo wir fühlen, der Boden unter den Füßen wird uns weggezogen, dann helfen uns gute Argumente nicht. Dann helfen uns auch innere Überzeugungen nicht wirklich. Was uns hier wirklich hilft, ist dieser begeisternde Blick auf Jesus, diese Erwartungshaltung. Alles, was mir hier begegnet, alles, was hier über mir über den Weg läuft, egal wie das jetzt heißen mag oder wie er oder sie heißen mag, völlig egal. Es ist immer nur eine Durchgangsstation, nicht mehr. Das Eigentliche, wohin ich unterwegs bin, ist die Begegnung mit Jesus. Nicht nur in der Ewigkeit, auch dort ganz besonders, sondern schon jetzt und hier. Denn hier begegnen wir ja Jesus auch. Um das geht es eigentlich. Das ist so das Faszinierende, was der Paulus hier zum Ausdruck bringt. Unterwegs zu sein. Immer in diese Richtung. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht, sagt Paulus. Und das tröstet natürlich auch. Sondern ich bin dahin unterwegs, dass mich das richtig antreibt, motiviert und begeistert. Diese Frage nach so der Ewigkeitsperspektive ist für unser Denken, für unser Leben als Gotteskinder, als Nachfolger Jesu schon von elementarer Bedeutung. Spielt es in meiner Lebensplanung eine Rolle? Oder ist es nur ein Bestandteil von vielen anderen Ideen und Plänen, die ich in meinem Leben habe? Oder ist es der zentrale Motor, der meine Entscheidungen beeinflusst, der meinen Weg, wo ich hingehe, beeinflusst? Mehr als alles andere, mehr als die Widrigkeiten dieser Zeit, mehr als Erwägungen dieser Zeit auch. Und da merken wir, wenn wir das bei Paulus ein bisschen sehen, da merken wir, ja, da ist eine Dynamik vorhanden, die ist nicht von schlechten Eltern, die ist schon gut, da ist schon was dabei. Da stellt sich die Frage dann, ich habe ja gesagt, unser Thema ist unterwegs zu sein. Und das Gegenteil von unterwegs sein ist ja, sesshaft geworden zu sein. Das ist das Gegenteil. Kennen wir ja, irgendwoher kennen wir das. Wie gesagt, das ist nicht das Äußere gemeint, das Äußere sesshaft oder das Äußere sich festlegen irgendwo, sondern die innere Sesshaftigkeit. Ich habe mir überlegt, ich habe dann so demnächst irgendwann mal mein 6. Jahrzehnt der Christus-Nachfolge oder Jesus-Nachfolge beendet und dann fängt 7. an. Also jetzt könnt ihr ausrechnen, ungefähr wie jung ich war, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich war recht jung, ja, ich war ein Teenager. Und diese 60 Jahre oder bald 60 Jahre sind natürlich eine lange Etappe. Da erlebt man viel und da wird man nicht nur begeistert, sondern an manchen Stellen auch frustriert, enttäuscht und alles Mögliche. Aber die eigentliche Problematik dabei, wenn ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, ist auch gerade dieses sesshaft zu werden. Wisst ihr, so in der Tradition, in der eigenen christlichen Tradition, gar nicht in der Tradition von irgendwelchen Kirchen, sondern in meiner eigenen christlichen Tradition, irgendwo mich festzufahren. Ich weiß schon, wie es läuft. Da macht man Andacht, da liest man Bibel, da betet man und so weiter und so fort. Ist alles gut, ist alles wertvoll. Und ist man natürlich Teil der Gemeinde und so weiter und so fort. Und dann ist man aktiv und dann geht man unterwegs und erfüllt den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und das alles spielt sich dann im Laufe der Zeit so ein, so irgendwie. Und was verloren geht oder was in der Gefahr ist, verloren zu gehen, ist dieses Aktuelle. Auf Jesus hin ausgerichtet zu sein, dieses Feuer, dieses Momentane zu erwarten, dass der Herr jetzt und hier und nicht nur handelt und wirkt, das erwarten wir ja in jedem Gottesdienst, selbstverständlich, aber dass der Herr möglicherweise auch eine Weichenstellung vornimmt und mich irgendwo hinschickt, wo ich noch nie eine Idee hatte, da hinzugehen beispielsweise. Oder etwas zu tun, wo ich noch nie eine Idee hatte, das irgendwann mal zu tun. Solche Dinge, das Frische, das Neue, das Begeisternde, das ist schon in der Gefahr, dass das der persönlichen Tradition irgendwie geopfert wird. Es ist so, wenn man sich im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte viel Ballast ansammelt, jetzt mal äußerlich in der Wohnung zum Beispiel oder in den Abstellräumen des eigenen Lebens oder wie auch immer, wenn sich da so viel Ballast ansammelt, so viel, was man eigentlich alles zum Sperrmüll tun könnte, aber ist ja schade, man kann es nicht zum Sperrmüll tun, weil hat man ja irgendwann mal gekauft und da sind ja Emotionen mit verbunden und das hat auch einen Haufen Geld gekostet und dies und jenes. Aber steht dann irgendwo rum, seit Jahren nicht gebraucht und steht irgendwo rum. Wenn man nicht den Schritt wagt, das zu entsorgen, dann wird es irgendwann mal zum eingrenzenden Element des Daseins. Das ist das Natürliche. Und wenn wir das übertragen auf unser geistliches Leben, dann ist das auch nichts anderes. Wisst ihr, da sammeln sich in den Jahren viele Dinge an. Viele Erfahrungen, gute Erfahrungen, durchaus gute Erfahrungen. Aber die guten Erfahrungen, die wir vor 10, vor 20, vor vielleicht 30 Jahren gemacht haben, hindern uns manches Mal auch, offen zu sein für ganz neue Erfahrungen. Weil es dem alten Muster nicht mehr entspricht. Oder weil es der Vorstellung, wie wir einmal hatten, nicht mehr entspricht. Und das ist so dieses sesshaft geworden sein auf dem Weg der Nachfolge. Und da spricht Paulus dieses herausragende Wort eigentlich. Ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht im Ziel. Aber mit aller Kraft richte ich mich danach aus, dieses Ziel zu erreichen. Ein Wort, das eigentlich in unser Herz hineinfallen darf und in unser Herz hineinfallen soll. Aufbruch ist da an manchen Stellen notwendig. Um nochmal mit diesem natürlichen Bild zu sprechen, es ist manchmal notwendig zu entrümpeln, Dinge rauszuschmeißen, Dinge einfach zu entsorgen. Und das ist nicht schlecht. Vor ein paar Wochen hat meine Frau gesagt, vor vielen Monaten hat sie schon gesagt, du, so wie wir jetzt unseren Garten arbeiten, das geht so nicht mehr. Da sind wir jetzt zu alt dazu, das kriegen wir nicht mehr hin. Das geht nicht mehr lang. Und vor allem, ihr Problem war immer, unsere Hecken waren relativ hoch, so 2,5-3 Meter. Und ich bin da jedes Jahr natürlich hochgestiegen und sie hat gesagt, wenn du da runterfällst, früher hat sie das nie gesagt. Aber wenn man älter wird, dann kommen diese Sorgen natürlich irgendwann mal rauf. Also was tun? Und ja, wir haben dann einen Gärtner beauftragt und haben gesagt, also die Büsche müssen jetzt alle raus. Und das muss jetzt geändert werden. So. Das hat dann ein Jahr lang gedauert, bis er kam. Und jetzt neulich war er da und hat es gemacht. Und das Ergebnis war, dass meine Frau gesagt hat, wir haben unseren Garten entrümpelt. Dabei haben wir bloß Büsche rausgerissen und sowas. Aber ja. Nun, das ist nur ein Gefühl, mehr ist es ja gar nicht, ein Gefühl der Freiheit irgendwie. Obwohl die Bücher alle gut waren, jetzt sind natürlich die Nachbarn rein und so, das ist ja gut, okay, so ist halt. Und von dieser Seite aus, das ist nur eine Kleinigkeit. Und das können wir auf unsere ganze Lebenssituation übertragen. Und vor allem auch auf unsere geistliche Lebenssituation übertragen. Auch dort sammeln sich solche Büsche an, die man beschneiden muss oder sonst was machen muss. Solche Dinge, die gute Erfahrungen waren, die gar nicht schlecht waren. Die frommen Wellen, die es so in den letzten Jahrzehnten und vielen Jahrzehnten gab, da haben wir ja viele gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch alles gar nicht schlecht. Aber wenn das nur noch die Erinnerung ist, die tote Erinnerung ist, dann blockiert uns das möglicherweise für neue Entwicklungen, für neue Erfahrungen, für neue Wege. Und das ist so die Frage des Ziels hier, dieses Sesshaftwerden. Und Krisensituationen, Zeitenwenden, auch persönliche Krisensituationen sind dazu angetan, hier eine Antwort zu geben. Wisst ihr, dass wir uns in Bewegung setzen, aufbrechen? Dazu braucht es manchmal, wenn man so schön sagt, einen Tritt in den Hintern. Das geht nicht einfach nur von selber, weil es Energie braucht. Da machen wir uns nicht von selber auf den Weg und sagen, ich mache mich jetzt mal geistlich auf den Weg hier. Und das sind dann solche Krisensituationen, solche Problemsituationen, Enttäuschungen, Frustrationen. Freunde haben sich abgewendet, vielleicht in einer bestimmten Situation. Beziehungen sind zerbrochen in einer bestimmten Situation. Oder Hoffnungen sind plötzlich, haben sich in Luft aufgelöst, obwohl wir dafür gebetet und geglaubt haben. Und solche Situationen, solche Zerbruchssituationen sind dazu angetan, uns diesen Tritt zu geben, der uns bereit macht, aufzubrechen, Schritt nach vorne zu tun. Und immer mit der Perspektive, ich möchte dieses Ziel erreichen, Jesus zu begegnen, Jesus mehr und mehr kennenzulernen, teilzuhaben an der Kraft seiner Auferstehung, teilzuhaben auch an der Gemeinschaft seiner Leiden, das ist auch ein Satz, der hier drin steht, um einfach mit ihm an diesem herrlichen Tag seiner Wiederkunft vereint zu sein und dann für alle Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Dieser Aufbruch in diese Richtung ist manches Mal nötig. Die Frage ist natürlich, gibt es da irgendwelche Anweisungen oder Anweisungen ist vielleicht falsch, irgendwelche Gedanken, die uns in der Richtung leiten können. Und tatsächlich, auch von Paulus, finden wir eine gute Orientierung. Und zwar im 1. Thessalonikerbrief im 5. Kapitel, da spricht er mit den Thessalonikern über das Thema. Also die Anfrage war, was passiert mit unseren Toten? Sie hatten eine brennende Enderwartung, eine brennende Naherwartung. Sie waren ja überzeugt, Jesus kommt zu unseren Lebzeiten wieder. Sind wir auch, oder? Das Amen wäre jetzt richtig gewesen. An dieser Stelle wäre es gut gewesen. Aber die Überzeugung hält sich in Grenzen. Bei mir leider auch ein bisschen, muss man schon sagen. Das sind ja schon 2000 Jahre her, dass das gesagt wurde, ist. Aber damals war es brennend. Und dann sind die ersten Leute gestorben. Und jetzt war die Frage, was ist jetzt mit denen? Was passiert, wenn Jesus jetzt wiederkommt und die sind schon unter der Erde, oder wie man es so sagen will. Darauf antwortet Paulus dann im 1. Thessaloniker 5 und sagt letztendlich den Leuten dort, eigentlich braucht ihr gar nichts zu wissen. Ihr seid Kinder des Lichts und ihr wisst Bescheid. Ihr kennt den Tag des Herrn. Jetzt spricht er von diesem Moment, wenn Jesus wiederkommt. Ihr kennt den Moment, wo diese Vereinigung stattfindet. Ihr wisst Bescheid. Und in den nächsten Versen dann, im restlichen Kapitel 1. Thessaloniker 5, gibt er so eine bestimmte Orientierung und sagt, guck mal, achtet mal auf diese Punkte und dann seid ihr auf diesen Tag vorbereitet. Für mich ist das so ein Leitgedanke, wie dieser Aufbruch näher zu Jesus, mehr mit Jesus unterwegs, dichter mit ihm zusammen zu sein, mehr inneres Feuer zu haben von ihm, wie dieser Weg dahin aussehen kann. Drei Dinge nennt er dort im 1. Thessaloniker 5 am Ende. Das eine ist Gemeinschaft, das zweite ist Gebet und das dritte ist Heiliger Geist. Gemeinschaft, das führt er relativ deutlich aus. Zu unserem christlichen Dasein, unser christliches Dasein findet in Gemeinschaft statt. Das ist ein Wesen, genauso eine DNA für die Nachfolge, wie jetzt das Unterwegssein oder das Vorwärtsgehen auch. Und das benennt Paulus hier nochmal. Gemeinschaft ist nicht irgendwie eine Gemeinschaft, sondern ist eine verbindliche Gemeinschaft. Bedeutet, Nachfolger Jesu sind herausgefordert, sich aufeinander einzulassen. Und das ist ein bisschen dumm. Die Aussage, weil die Nachfolger Jesu, die kann man sich ja nicht aussuchen. Freunde kann man sich ja aussuchen, aber die Brüder und Schwestern, die werden sozusagen mitgeliefert. Die kann man sich nicht aussuchen. Und jetzt sagt der Paulus, lass dich nicht auf irgendjemand ein, sondern auf die, die mit dir unterwegs sind, auf die Geschwister. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Das ist immer ganz schön herausfordernd. Und da merkt man am ersten schon, da kann es diese Orientierung auf diesen auferstandenen Christus hin schon ein bisschen, da reibt es dann schon ein bisschen. Aber nicht so arg, aber manchmal so ein bisschen halt. Okay, sich auf andere einzulassen, sich auf Geschwister einzulassen, das ist so die Voraussetzung für Gemeinschaft. Und dann beschreibt er das, was da dazugehört. Gegenseitiges Ermutigen. Ist ein ganz wichtiges Element, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Kulturen auch so ist, aber in unserer Kultur, da ist ja eher das Gegenteil Bestandteil der Kultur. Wir kritisieren ja eher, als dass wir ermutigen, oder? ist bei euch anders. Es kann sein, dass das nur in Schwaben so ist. In Hessen mag das ganz anders sein. Dann ist auch okay, dann habt ihr das ja schon hinter euch. Gegenseitiges Ermutigen ist ein ganz wichtiges Element. Jeder von uns, auch der Mutigste, braucht immer mal wieder Unterstützung dieses Mutes. Gegenseitiges Ermutigen. Die Leitung anerkennen. Auch das ist ein Schritt, der hier formuliert wird, der sonst sehr selten eigentlich im Neuen Testament kommt, aber immerhin an dieser Stelle. Es ist Voraussetzung, dass Gemeinschaft gelingt. Verantwortliche, die in der Verantwortung stehen, zu akzeptieren und anzuerkennen. Dann geht er weiter. Auch das Gegenteil findet statt. Die Unordentlichen sollen zurechtgewiesen werden. Auch das ist ein Bestandteil von Gemeinschaft. Nicht einfach das, was nicht passt oder was kontraproduktiv ist in der Gemeinschaft, akzeptieren oder übersehen oder den Teppich kehren, sondern Unordentliche zurechtweisen. Und dann ein ganz interessanter Ausdruck hier in der NGÜ wird das so übersetzt. Da heißt es, ermutigen von denen, denen das Selbstvertrauen fehlt. Menschen ermutigen, denen das Selbstvertrauen fehlt. Und das gibt's enorm viele. Nicht nur unter den Gotteskindern, sondern wie häufig begegnen uns Menschen, wo das Selbstwertgefühl etwas unterbelichtet ist, um das vorsichtig auszudrücken. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber vermutlich mehr, weit mehr als die Hälfte der Menschen hat hier an dieser Stelle ein Problem. Und zwar einfach, weil die Prägung, das ist ja keine angeborene Geschichte, sondern ist eine Geschichte, die in den ersten drei Lebensjahren oder zwei bis drei Lebensjahren geprägt wird. Und wenn dort das Sicherheitsempfinden oder Sicherheitsverlangen nicht vorhanden ist, dann wird das Selbstwertgefühl automatisch geschwächt. Und das ist eine Sache, die sehr tief geht, ganz, ganz tief geht. Und die schon verändert werden kann durch den Einfluss von unserem Herrn, keine Frage, aber die nicht einfach nur mit dem Fingerschnipsen verändert wird, sondern das ist ein Prozess, ein langer Prozess. Und hier sagt der Paulus interessanterweise, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, tut Gutes und vergeltet nicht Böses mit Bösem. So, jetzt hat er Gemeinschaft beschrieben. Das ist gar nichts Emotionales, was er hier beschreibt, aber das merkt. Für uns ist Gemeinschaft ja zunächst mal was Emotionales. Einander zugewandt sein, einander verstehen, Sympathien oder Antipathie und solche Dinge. Und davon spricht er hier gar nicht. Er sagt, Gemeinschaft, die er braucht, um dieses Unterwegssein zu bewältigen, Gemeinschaft, die nötig ist, damit euer Dasein als Christen diese Fokussierung auf Jesus, diese Fokussierung auf diesen Tag des Herrn immer wieder neu gestärkt wird. Eine solche Gemeinschaft besteht aus solchen Elementen. Das ist der eine Punkt, den er nennt. Der zweite Punkt, den er hier nennt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich meine, da braucht man eigentlich nicht sehr viel drüber zu sagen. Das ist ein Thema, das in unseren christlichen Kreisen, zumindest in unserem Umfeld, schon sehr häufig thematisiert wird. Und das natürlich auch zu Recht. Einfach deshalb, weil Gebet immer unter Druck steht so ein bisschen. Das wissen wir aus unserem persönlichen Leben und das wissen wir auch aus dem Gemeindeleben. Dass Gebet immer so irgendwie eine gewisse Randerscheinung hat. Es wird immer betont, Gebet ist wichtig, aber in der Praxis hat es dann eher das Dasein einer Randerscheinung. Gebet ist jetzt nicht einfach Fürbitte. Fürbitte ist ein Teil des Gebetes, selbstverständlich. Aber Gebet ist auch so der Ausdruck, hier begegne ich Jesus. Im Gebet findet der Dialog zwischen ihm und mir statt. Natürlich gehört er auch dazu, wie es halt so ein Dialog in sich hat, dass man zuhört. Es ist ja kein Dialog, wenn der eine redet und der andere nimmt es zur Kenntnis und reagiert darauf oder auch nicht. So verstehen wir ja manches Mal Gebet. Gebet, dass wir unserem Herrn unsere Bittenliste vortragen. Und es hat alles seine Berechtigung. Das hat alles seinen Platz. Das dürfen wir auch machen. Aber es ist nur einen Teil des Gebets. Es braucht auch dieses Hören, diesen Raum für Begegnung. Für mich gibt es da ein Beispiel von Jesus selber im Neuen Testament, Lukas 11, können wir das lesen. Dort ist davon die Rede, dass Jesus auf der Wanderung unterwegs war. Er war von, kam von Jerusalem aus Judäa und war auf dem Weg nach Galiläa. Das ist eine längere Wanderung, die geht man nicht in ein paar Stunden, sondern da braucht man schon etliche Tage dazu. Und dann heißt es, also er war unterwegs mit seinen Jüngern und dann hat er Halt gemacht. Natürlich, unsere Wanderung muss man Halt machen, ne? Klar. Und da braucht man dann einen Rucksack und da ist was drin. Und das kann man dann rausholen und das kann man festbauen. Das ist schon logisch, aber dort heißt das was ganz anderes. Dort heißt, er hat Halt gemacht und hat sich zurückgezogen zum Gebet. Mitten auf der Wanderung. Ein Bild, wo ich sage, super, irgendwie ist das schön. Aber wenn ich mir das vorstelle, sie sind unterwegs von einem Platz zum anderen, tagelang und natürlich mit dem Gefolge und alles, was dazugehört, mit dieser ganzen emotionalen Seite. Und Jesus macht Halt und zieht sich zurück, mitten auf der Wanderung, und betet. Begegnet, hat Begegnungszeit mit seinem Vater. Okay, das findet man bei Jesus, vor allem im Lukas-Evangelium ist es sehr häufig berichtet, findet man bei Jesus sehr häufig, dass er das tut. Aber jetzt gerade bei einer Wanderung. Und der Effekt war nachher, dass seine Jünger zu ihm gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Bitte? Das waren Juden. Die wussten doch, wie man betet, oder? Von Kindesbeinen an. Die haben eine Ahnung gehabt. Aber offensichtlich hat da was anderes stattgefunden, als Jesus mit seinem Vater gesprochen hat. Offensichtlich. Diese Begegnung. Und wisst ihr, wenn wir von dieser Ermutigung sprechen, haltet an am Gebet, lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten, dann spricht es natürlich nicht nur davon, dass wir ermutigt werdet, dem Herrn alle unsere Bitten zu bringen. Das ist völlig richtig und dürfen wir auch. Sondern es spricht auch dafür, dass wir den Raum schaffen im Gebet, um von ihm zu hören, um ihm zu begegnen. Und das macht niemand für uns. Das macht niemand für uns. Das macht auch der Herr nicht für uns. Das ist unser Job. Dass wir den Raum schaffen, den Platz schaffen, dem Herrn zu begegnen. Jetzt müssen wir über die Zeit nachdenken. Wir sind in einer unheimlich hektischen Zeit, mit einer inneren Zeit, die gefüllt ist mit Informationen, wo man diesen Raum gar nicht hat. Deshalb müssen wir ihn schaffen. Und in unserer Zeit ist es wichtiger als jemals zuvor, so einen Raum zu schaffen, wo man Jesus begegnen kann. Im persönlichen Bereich, im gemeindlichen Bereich, aber vor allem auch im persönlichen Bereich. Und das ist immer umkämpft. Ich denke, bei euch ist auch nicht anders, bei mir ist es auf jeden Fall so. Es ist immer umkämpft. Der dritte Bereich, von dem Paulus hier spricht, ist, legt dem Heiligen Geist nichts in den Weg. Lasst das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu kurz kommen, so könnte man sagen. Auch das sind wieder verschiedene Elemente. Der Heilige Geist ist ja das Siegel Gottes in unserem Leben, das Angeld, heißt es im Korintherbrief, das Angeld von der Ewigkeit, das wir schon jetzt empfangen haben, das Pfand oder die Vorauszahlung sozusagen. Der Heilige Geist ist die Vorauszahlung von der Ewigkeit, die uns der Herr selber zuteil hat werden lassen. Und dieser Geist Gottes, der uns das innere Zeugnis gibt, dass wir Gotteskinder sind, die innere Gewissheit, Antwort auf diese Frage des Selbstwertgefühls, finden wir hier an dieser Stelle, der uns die Zusage gibt, dass er mit uns ist und so weiter und so fort. Dieser Heilige Geist möchte uns leiten und führen. Und wir sind jetzt diejenigen, die zulassen, indem sie hören, was der Heilige Geist ihnen zu sagen hat. Das ist so eine Dimension. Die andere Dimension, die der Heilige Geist in unserem Leben vollbringen will, ist uns zu verändern. Uns umzugestalten in das Bild Christi. Wir können uns nicht selber verändern, weil unser Herz, weil wir keinen Zugang zu unserem Herz haben. Und solange unser Herz nicht verändert wird, werden wir uns definitiv nicht verändern. Wir können unsere Verhaltensweisen umtrainieren. Das funktioniert. Aber solange unser Herz nicht verändert ist, sind wir nicht wirklich verändert. Und diese Herzensveränderung, die kann ausschließlich nur der Heilige Geist in unserem Leben bewirken. Können wir nicht selber machen. Und deshalb müssen wir uns seinem Wirken aussetzen. Das ist ganz wichtig, wenn wir sonst nie in dieses Bild Christi umgestaltet werden können. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes bei uns ist natürlich schon herausfordernd, aber es ist eine unendlich entspannende Sache, weil er auf unserer Ebene uns begegnet, mit Herrlichkeit, Klarheit und Schönheit. Und der dritte Bereich von diesem Wirken des Heiligen Geistes, den wir nicht blockieren sollen, ist natürlich diese ganze übernatürliche Dimension, die Ausstattung mit Kraft, die Ausstattung mit Gaben, mit geistlichen Gaben, mit überwältigenden Dingen, die der Herr in unser Leben hineinlegen möchte. Sorry. In alle diese Bereiche, in diese drei Bereiche, Gemeinschaft, Gebet und Heiliger Geist, sagt Paulus hier im Grunde nochmal im Thessalonikerbrief, wenn ihr euch an dieser Stelle ernsthaft bewegt, dann ist gewährleistet, ich sage es einfach mal vielleicht ein bisschen überzogen, dass ihr dieses Ziel eines Tages mit Jesus, diese enge Gemeinschaft zu pflegen, dass dieses Ziel erreichbar ist, ohne weiteres. Und Paulus sagt, ich setze meine ganze Kraft ein, dass dieses Ziel erreicht wird. Es ist nicht menschlich erreichbar, sondern es ist immer Gnade Gottes, die an dieser Stelle wirksam wird. Unser Part dabei ist, dass wir diesen Raum schaffen, dass sich die Gnade Gottes in unserem Leben ausbreiten kann. Und das Schöne dabei ist, der Herr selber hat größtes Interesse, dass es gelingt. Der setzt alles ein, dass es gelingt. Und deshalb unterwegs sein als Nachfolger Jesu Christi, Bestandteil dieser Nachfolge ist eben dieses Unterwegssein. Sich nicht blockieren lassen durch Einflüsse von außen, auch nicht blockieren lassen, vor allem durch diesen Ballast, den wir an manchen Stellen mit uns rumschleppen. Und das zu entsorgen, ist halt unser Job, ist halt unsere Aufgabe, das loszulassen und dann zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg. Und dazu möge der Herr uns Gnade schenken und ganz viel Freude und Begeisterung, dass wir das in einzelne Schritte umsetzen und lernen können. Amen.
Vielen Dank, lieber Gerhard.